Ich weiß nicht, wer den Predigttitel schon gelesen hat. Was für ein Gott. Vor einigen Wochen habe ich mal darüber gepredigt und habe so ein Lebenshaus dabei gehabt, es auf Sand gebaut. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, der es entweder im Stream gesehen hat oder hier dabei war. Und ich habe damals auch gesagt, der Gott, auf dem man baut, das Fundament, sollte nicht nur der Name sein, sondern es ist schon gut, diesen Gott auch zu kennen, wie er wirklich ist. Und nicht nur zu vermuten oder einen Wunschtraum von seinem Gott zu haben und zu sagen, naja, wird schon passen, weil das kein tragendes Fundament ist. Ich weiß ja nicht, hast du dich auf die Suche begeben nach diesem Gott? Hast du festgestellt, wer er ist? Wenn nein, dann mache ich dir Mut, mach es. Fang an, in der Bibel zu schmökern, zu lesen. Evangelien, Apostelgeschichte, Matthäus, Markus, Lukas, irgendwo da, fasziniert mich immer wieder. Mit deiner Kleingruppe oder falls du keine Kleingruppe hast, mache ich dir nochmal ganz viel Mut. Such dir eine und geht zusammen immer wieder auf Entdeckungsreise, wer unser Gott ist. Wir müssen uns das immer wieder vor Augen malen. Wenn ja, dann ging es dir vielleicht wie mir, dass du immer wieder ins Staunen kommst. Also so geht es mir immer wieder, wenn ich Bibel lese. Also manchmal lese ich es auch nur, ich gebe es zu, ja. Und es geht irgendwie gefühlt alles hinten durch, aber immer wieder komme ich ins Staunen. Oder wenn ich mit anderen drüber rede und dann feststelle, oh, der Gott tut ja wirklich was in deinem, in meinem Leben. Das ist Wahnsinn. Was für ein Gott, an den ich glauben darf. Ein Gott, der eben nicht irgendwo ist, sondern jetzt heute hier. Ein Gott, der nicht nur irgendwann vielleicht mal gewirkt hat, sondern ganz sicher auch jetzt wirkt. Leider nicht immer so, wie ich will, ja. Und doch überwiegt Staunen. Was für ein Gott. Ich will es mal praktisch machen, aber praktisch. Ich habe euch was mitgebracht. Seht ihr das? Nichts. Ich habe euch nichts mitgebracht. Hört man ja ab und zu mal, aber diesmal ist es ernst gemeint. Ich habe euch nichts mitgebracht, weil wenn man ganz weit zurückschaut in der Bibel, dann stellt man fest, am Anfang war nichts. Also nichts. Dazu brauche ich nicht mal was mitbringen. Das kann ich nicht mal vergessen zu Hause. Da war nichts. Und Gott sprach ein Wort und es wurde. Also ich habe das jetzt nicht in der Größenordnung mitgebracht, weil das geht recht schwer, wir leben ja drauf. Und es wurde Wasser und Erde. Hat noch keiner gesehen, weil es war noch nämlich zuerst noch nicht mal Licht. Aber es war trotzdem. Aus nichts war mit ein wenigen Worten etwas. Das ist für mich immer noch unbegreiflich. Dann sprach Gott noch ein paar Worte und es wurde Licht. Ich will euch nur ganz wenige Verse vom Anfang der Bibel vorlesen. Da steht: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott: Licht soll entstehen. Und sogleich strahlte Licht auf. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Die Wassermassen auf der Erde sollen zusammenfließen, damit das Land zum Vorschein kommt. So geschah es. Gott nannte das trockene Land Erde und das Wasser Meer. Was er sah, gefiel ihm, denn es war gut. Und Gott sprach: Auf der Erde soll es grünen und blühen. Alle Arten von Pflanzen und Bäumen sollen wachsen und ihre Samen und Früchte tragen. So geschah es. Ich habe ja gesagt, nur ein kleiner Auszug. Aber ich finde es trotzdem, wenn ich diesen Text mal auf mich wirken lasse, finde ich Wahnsinn. Gott fängt mit nichts an und auf einmal war da. Ja, und mancher denkt sich jetzt, ja, kenne ich die Geschichte, steht in meiner Kinderbibel. Habe ich irgendwann mal im Rallye-Unterricht gehört, falls du sowas hattest. Aber, also wirklich, gib doch den Urknall. Und ich will heute früh nicht diskutieren, ich gebe es zu. Ich will in Staunen kommen. Und man kann denken, was man will und diskutieren, wie man will. Aber ich merke, wenn ich diese Worte ernst nehme, selbst wenn ich meine, dass sie vielleicht auf anderen Wegen passiert sind, über einen Urknall, ist mir erstmal egal. Aber wenn ich diese Worte ernst nehme, dann ist aus nichts auf einmal was entstanden. Und ich stehe dann mit offenem Mund da. und merke, wie unmöglich das für mich als Mensch ist. Also ich habe hier Sand mitgebracht, weil mir die Erde heute früh zu nass war. Ich kann mit diesem Sand oder mit Erde irgendwas tun. Ich kann das Wasser dazu benutzen, damit es besser manscht. Aber ich kann nicht aus nichts etwas entstehen lassen. Und allein dieser kleine, feine und doch gigantische Unterschied macht mir deutlich, mit wem ich es zu tun habe. Alles nur, weil Gott spricht. Er ist allmächtig und er hat durch wenige Worte alles geschaffen. Und es ist nicht nur am Anfang der Bibel so Geschichten, die uns das vor Augen malen, sondern auch immer wieder, wenn wir weiterblättern. Ganz kurz greife ich mal Psalm 147 raus. Ich habe ihn nicht mal da oben mitgebracht. Ein Vers, aber wenn ihr den vielleicht heute Nachmittag mal lesen wollt, die letzten Verse gehen da auch ganz natürlich von aus. Da steht in Vers 15 zum Beispiel, er sendet seine Befehle hinunter zur Erde und in Windeseile erreichen sie ihr Ziel. Zack, passiert was. Und an anderen Stellen wird auch deutlich, dass es nicht nur die Meinung von Menschen ist, sondern eben Gott, der wirkt. Er hat deutlich gesprochen. Und jetzt will ich mit euch in eine Stelle schauen, in der er auch deutlich gesprochen hat und etwas passiert. Es ist erstmal eine Szene, wo man sich denkt, wo sind wir denn hier gelandet? Also irgendwie so ein halb makabrer, düsterer Horrorfilm. Wer schon gespickt hat, Hesekiel 37. Also es gibt Stellen, die sind schöner. Aber es ist eine sehr spannende Stelle. Die Überschrift lautet das Tal voller Totengebeine. Also ich hatte auch überlegt, ob ich die Bühnendeko anpassen sollte und mir dann gedacht, ey, wie kommt ihr euch vor, wenn ich hier einen Haufen Knochen hinlege? Lass mal. Da fängt es an mit, einmal wurde ich vom Herrn ergriffen und hatte eine Vision. An der Stelle habe ich gedacht, muss ich eine kurze Zwischenerklärung machen. Nicht ich, sondern Hesekiel. Wer ist dieser Prophet Hesekiel? Oder wie man auch immer ausspricht. Ja? Aussprache ist meine Stärke. Also ein Prophet ist ja ein Mensch, der immer wieder Dinge von Gott hört. Hesekiel war nicht nur Prophet, also jemand, der was von Gott gesagt gekriegt hat, sondern auch Priester. Der Vorläufer vom Pfarrer damals, könnte man so sagen. Also jemand, der Gott am Tempel gedient hat in Jerusalem. Das allerdings zu einer sehr turbulenten Zeit, nämlich etwa so kurz vor 600 vor Christus. Und wer so ein bisschen Ahnung von israelischer Geschichte hat oder jüdischer Geschichte, weiß, dass zu der Zeit der Tempel zerstört worden ist und das Volk, eigentlich der Rest vom Volk, weil es gab ja noch mal, bisschen Zeit vorher, wurde schon ein Großteil Israels ins Exil nach Assyrien gebracht, von denen hat man keine Ahnung mehr. Und dann kam der Rest, die Juden, also ein kleiner Teil davon, die um Jerusalem herum gelebt haben. 587 wurde das von den Babyloniern erobert und dieser Teil großteils nach Babylonien ins Exil gebracht. Der Tempel zerstört. In dieser Zeit hat Hesekiel gelebt. Auch er war einer von denen, die ins Exil mussten, die verschleppt worden sind, würde man heutzutage sagen. Es klingt immer so freundlich, ins Exil gebracht werden. Aber er hatte da keine Wahl, er musste dahin. Und sein Auftrag in dieser Zeit war es, immer wieder zu ermahnen, zu warnen und Dinge von Gott weiterzugeben. Und heute blicken wir in eine Vision. Also in einen, ich weiß nicht, ob es ein Traum war, ob er es wirklich live gesehen hat, eine Vision. Also ein Bild, das Gott diesen Menschen gezeigt hat. So, jetzt können wir wieder zurück zum Text, dann wisst ihr so ein bisschen, wo wir uns jetzt da überhaupt befinden und was da los ist. Also einmal wurde ich vom Herrn ergriffen und hatte eine Vision. Darin hob mich Gottes Geist empor und brachte mich in ein weites Tal, das mit Totengebeinen übersät war. Ich sage ja, düsterer Horrorfilm. Dann führte er mich durch die ganze Ebene und ich sah dort unzählige Knochen verstreut liegen. Sie waren völlig vertrocknet. Gott fragte mich, du Mensch, können diese Gebeine je wieder lebendig werden? Ich antwortete, Herr mein Gott, das weißt du allein. Ich habe mir an der Stelle gefragt, wir müssen mal kurz Pause machen, was hättest du geantwortet, wenn Gott dich fragt? Bei so einem Bild, kann das wieder lebendig werden? Können so kaputte Knochen, jeder hat jetzt irgendwie so ein bisschen ein anderes Bild im Kopf. Kann das wieder lebendig werden? Spannend, ich lese einfach weiter. Da sagte er zu mir, Sprich zu diesen dürren Knochen und fordere sie auf. Hört, was der Herr euch sagt. Ich bringe Geist in euch zurück und mache euch wieder lebendig. Ja, das verspreche ich, Gott, der Herr. Ich lasse Sehnen und Fleisch um euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Meinen Atem hauche ich euch ein, damit ihr wieder lebendig werdet. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich tat, was Gott mir befohlen hatte. Noch während ich diese Botschaft verkündete, hörte ich ein lautes Geräusch und sah, wie die Knochen zusammenrückten, jeder an seine Stelle. Vor meinen Augen wuchsen Sehnen und Fleisch um sie herum und darüber bildete sich Haut. Aber noch war kein Leben in den Körpern. Da sprach Gott zu mir, du Mensch, ruf den Lebensgeist und befiehl ihm in meinem Namen, komm Lebensgeist aus den vier Himmelsrichtungen und hauche diesen toten Menschen an, damit sie wieder zum Leben erwachen. Ich tat, was Gott mir befohlen hatte. Da erfüllte der Lebensgeist die toten Körper. Sie wurden lebendig und standen auf. Sie waren so zahlreich wie ein unüberschaubares Heer. Da sprach Gott zu mir, du Mensch, die Israeliten gleichen diesen verdorrten Gebeinen. Du weißt, wie sie klagen. Wir sind völlig ausgezehrt und haben keine Hoffnung mehr. Uns bleibt nur der Tod. Darum richte ihnen diese Botschaft von mir aus. Ich, Gott der Herr, öffne eure Gräber und hole euch heraus, denn ihr seid doch mein Volk. Ich bringe euch heim ins Land Israel. Wenn ich euch wieder lebendig mache, werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich erfülle euch mit meinem Geist, schenke euch noch einmal das Leben und lasse euch wieder in eurem Land wohnen. Ihr werdet sehen, dass ich meine Versprechen halte. Mein Wort gilt. Krasses Bild, was Gott hier benutzt, gell? Also wenn man sich das so annähernd vor Augen malt. Und ja, es war eine Verheißung für die Juden im Exil. Bitte, wir können jetzt nicht einfach eins zu eins sagen, wir übertragen alles, was in diesem Bild, in dieser Vision steckt, auf unser Leben. Und doch finde ich, da stecken ein paar Prinzipien drin, an denen hat sich Gott nicht geändert. Und die möchte ich euch heute mitgeben. Erstens, Gott schafft echtes Leben. Also ich hatte ja gesagt, das könnte fast einen Anklang an den Horrorfilm haben oder so eine Vorlage von den Horrorfilmen sein. Aber Gott schafft echtes Leben. Da entstehen nicht irgendwelche komischen Wesen oder Halbtote irgendwas, so wie das in einem Horrorfilm wäre, sondern da entsteht echtes Leben. Gott haucht diesen Menschen seinen Geist wieder ein, seinen Ruach und das, was tot war. Und das ist das Spannende, es war wirklich tot. Und dieses Bild soll dem Ezekiel und dem Volk Israel, den Juden damals, so wirklich vor Augen malen, da gibt es nichts zu retten. Da ist alles hinüber. Das ist tot. Und zwar nicht erst seit gerade eben, sondern da ist nicht mal mehr Fleisch an den Knochen. Also ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie lange es dauert, wenn ein Mensch einfach in der Wüste liegt, bis nur noch Knochen übrig sind. Aber ich bin mir sicher, dass es nicht von heute auf morgen geht, sondern so eine gewisse Zeitspanne braucht. Also da war nichts mehr zu holen und Gott macht aus diesem Toten, jetzt sind wir wieder, drum habe ich die Schöpfungsgeschichte am Anfang gemacht, mit wenigen Worten, klaren Befehlen, wieder was ganz quietschlebendiges. Ich weiß nicht, wie es dir mit deinem Leben geht. Also die, die hier sind, kann ich sagen, ihr seht noch recht lebendig aus. Bei euch tue ich mich schwerer, ich sehe nur eine Kamera. Aber ich gehe mal von aus, jeder, der mir jetzt zuhört, ist lebendig. Vielleicht denkt er aber über sein eigenes Leben, naja, da gibt es schon einiges, was bei mir tot ist, kurz vor dem Sterben, überhaupt nicht passt. Vielleicht ist es dein Lebenswille überhaupt, der kurz vor dem Tod ist, wo du sagst, eigentlich will ich gar nicht mehr. Vielleicht gibt es aber auch Lebensbereiche, wo du aufgegeben hast und sagst, da werde ich eh nichts mehr ändern. Da ist bei mir nichts mehr zu retten. Das ist wie dieses wüste, tote Feld. Und das können viele Stellen sein. Süchte, der Alkohol oder andere Dinge, an denen du abhängst, Pornografie, Spielsucht. Also man denkt ja immer zuerst an Automaten, aber Computerspielsucht ist gerade das viel verbreitetere neben Pornografie, muss man ganz hart sagen, wo Menschen in der Sucht gefangen sind und vielleicht selber schon aufgegeben haben und gesagt haben, ich komme da eh nie wieder raus. Ich will dir dieses Bild mitgeben, was Hesekiel benutzt hat. Gott kann, auch aus dem, wo du glaubst, dass es total tot ist. Und vielleicht sind Süchte, vielleicht ist es aber auch eine Beziehung, deine Ehe, eine Beziehung zu deinen Eltern, zu irgendjemand anderen, wo du sagst, da ist nichts mehr zu holen. Ich will dir sagen, Gott kann. Leider nicht immer muss, aber Gott kann da Neues schaffen. Wenn er aus kaputten Knochen, aus dem Nichts etwas machen kann, dann kann er auch aus dem, was bei dir kaputt und zerbrochen ist, wo es dir unmöglich scheint, vielleicht auch bei deinem Charakter, wo du sagst, das wird nie. Ich habe so oft versucht, mich zu ändern. Das wird nie. Doch Gott kann. Gott kann mit dir einen Weg gehen und aus Toten lebendig machen. Und er schafft echtes Leben. Er schafft nicht irgendwas halbwegs, vielleicht irgendwie gerade so Vernünftiges. Er schafft echtes, quietschlebendiges, volles Leben. Und bei allen Süchten, bei allem, was kaputt ist in deinem Leben, wo du an dir zweifelst, da kann Gott reinkommen. Die Frage ist, ob du das überhaupt willst, ob du ihn überhaupt lässt. Denn es ist sein Geist. Ich weiß nicht, ob euch das in diesem Hesekiel-Text aufgefallen ist. Zuerst kam da zwar irgendwie Fleisch an die Knochen, aber erst als Gottes Geist aus den vier Himmelsrichtungen kam, wurde aus diesem Klumpen menschlichen irgendwas Mensch. Dann erst wurde es wieder völlig. Also Gottes Geist ist es und ich glaube, nein, ich weiß, das ist auch das, was ich mir immer wieder sagen muss. Sein Geist ist es, der die Veränderung bringt. Er ist es, der das Wollen und das Vollbringen schafft, so sagt es Philipper 2, Vers 13. Das ist das Erste. Gott schafft echtes Leben. Und er kann das aus dem Nichts und aus den Punkten, wo du schon lange aufgegeben hast. Vielleicht doch nochmal, bevor ich zu Punkt 2 komme. Auch wenn du Leute hast, wo du denkst, da lohnt sich nicht mal beten. Fehler. Es lohnt sich zu beten für dich selber und genauso für andere. Trau Gott zu, dass er auch da, wo du keine Chance siehst, dass Veränderung ins Leben von Menschen kommt, Veränderung hineinbringt. Er kann. Zweitens, weil Gott es will. Also da steht nicht irgendwie in dieser Vision, kommt nicht raus, dass das Volk Israel irgendwas wollte, dass Hesekiel irgendwas wollte. Sondern da wird ganz, ganz deutlich, das war einfach Gottes Entscheidung. Ob die Israeliten wollten, keine Ahnung. Ob Hesekiel wollte, auch keine Ahnung. Aber in diesem Text wird ganz, ganz deutlich, Gott macht es, weil er will. Und Hesekiel ist der, der diese Vision kriegt, nicht weil Hesekiel so toll ist, sondern weil er halt gerade da war und von Gott als Werkzeug benutzt worden ist. Also Hesekiel spielt eine Rolle, aber eigentlich keine besondere. Er soll diese Worte bekommen, er soll diese Worte weitergeben und innerhalb dieser Vision sieht er was und soll es aussprechen. Also er hat was zu tun, ja, er ist nicht ganz nutzlos aber es ist nicht wegen Hesekiel irgendwas passiert oder weil irgendjemand oder irgendwas so toll war, sondern weil Gott es will. Es war Gottes Plan und es gab dazu keine Vorbedingungen. Und das finde ich wirklich Wahnsinn, weil wenn ich über den ersten Teil der Bibel nachdenke, dann denke ich oft, ja, die mussten halt ihre Regeln einhalten und so wollte es Gott und die Gebote und Ähnliches und dann hat Gott. Und doch gibt es auch schon im Alten Testament immer wieder diese Punkte, wo alles ohne Vorbedingungen läuft. Aus dem zweiten Teil, dem Neuen Testament, kennen wir das. Mit Jesus ist uns klar, da gab es keine Vorbedingungen. Wir brauchen keine Leistung erbringen, wir müssen nichts tun. Aber auch da, in diesem alttestamentlichen Text wird schon deutlich, ganz ohne Vorbedingungen lässt Gott das. Es kommt nicht auf meine Leistung an. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, Gott schafft was Neues. Und vielleicht bist du an irgendeinem der Punkte, die ich vorhin angetriggert habe, hängen geblieben. Beziehung, Sucht oder irgendwas. Dann ist es nicht die Vorbedingung, dass erst du weißt, ich was tust, damit Gott in deinem Leben was tun kann. Sondern wenn Gott will, dann kann er was ändern. Du kannst es immer noch verhindern. Also die Israeliten, ich mache mal einen kleinen Spoiler, die wurden von Gott wirklich aus diesem Exil zurückgeführt. Aber wer nicht zurückgehen wollte, den hat Gott auch nicht zurückgetragen. Also der durfte auch in Babylonien bleiben. Wenn du in deinem Leben, auch wenn du es vielleicht nicht gut findest, bleiben willst, wie es ist, dann wird Gott dich nicht mit Zwang daraus bringen. Dann wird Gott nicht mit Zwang deine Beziehung in Ordnung bringen oder eine Sucht abändern. Aber Gott will dich an die Hand nehmen und mit dir einen Weg gehen, wenn du auch willst und wenn du mitgehst. Ohne Vorbedingungen, ohne dass du weißt, ich was alles erst tun musst. Genau das lesen wir im Neuen Testament, wenn wir über Jesus lesen. Er kam, um die Beziehung zwischen Gott und uns ohne Vorbedingungen in Ordnung zu bringen. Nicht, weil ich erst irgendwas tue. So hat er es bestimmt. Und das ist manchmal gar nicht so einfach zu begreifen und zu verstehen, dass ich nicht erst irgendwas tun brauche, muss, soll, kann oder darf. Es ist von Gott schon geschenkt. Was bedeutet das für dein Leben, dass Gott ohne Vorbedingung handeln will? Für dein Leben, für die Situation unserer Gemeinde vielleicht. Wie können wir uns Gott ausliefern, dass er in unserem Leben darf? Drittes Prinzip. Dann habt ihr es auch geschafft von meiner Seite her. Ist euch aufgefallen, dass in dem Text zweimal steht, also Vers 7 und Vers 10, ich tat, was Gott befohlen hatte. Das sind so kleine Sätze. Die Vision, die war recht ausführlich und dann steht nur dort, ich tat, was Gott befohlen hatte und die Konsequenz davon. Es geschieht. Es passiert. Und hier unterscheidet sich der Text ganz schön krass von der Schöpfungsgeschichte, weil in der Schöpfungsgeschichte redet nur Gott und es passiert. In dem Text gibt Gott dem Hesekiel ein Bild mit und sagt, und jetzt sprichst du aus. Jetzt trau du dich das sagen und dann passiert's. Also er legt Hesekiel die Worte in den Mund, aber aussprechen soll es Hesekiel. Gott ist der Handelnde, das bleibt klar. Also vergesst das nicht dabei, auch wenn Hesekiel als Mund benutzt worden ist. Und natürlich ist es ein Bild, eine Vision, ein Beispiel. Es ist nicht so real passiert, also genauso wie es das Bild war. Aber trotzdem finde ich es total stark, das zu erleben und zu sehen, weil Gott so ist. Weil Gott so ist, auch wenn das hier ein Bildvergleich war, eine Vision, ist es doch an vielen anderen Stellen der Bibel haargenau so. Wenn wir dann da reinschauen und wenn wir relativ weit vorne anfangen, 2. Mose, die Geschichte von Mose. 2. Mose? Ja, doch. Ist immer schlecht, wenn einem spontan was einfällt und man dann nicht ganz genau weiß, was man sagt. Die Geschichte von Mose, der hatte den Auftrag, zum Pharao zu gehen und Dinge zu verkünden, die weit außerhalb seiner Reichweite lagen. Ja, Wasser wird Blut. Ich kann das aussprechen, ihr seht, es hat nicht funktioniert. Bei Mose hat das funktioniert, weil Gott es wollte. Also das Prinzip gibt es öfter in der Bibel. Bei Mose im Alten Testament, bei den Propheten an diversen Stellen, aber auch im Neuen Testament. Auch bei den Jüngern Jesu. Also ich möchte euch ein paar Szenen vor Augen malen. Lukas 10, springen wir mal ganz kurz rein. Da steht, danach wählte Jesus 72 weitere Jünger aus und schickte sie immer zu zweit in die Städte und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Heilt die Kranken und sagt allen Menschen dort, jetzt beginnt Gottes Reich bei euch. Das war der Auftrag. Also ich habe ein bisschen zusammengekürzt. Wer will, kann ja daheim nochmal nachlesen.
Und dann kommen die 72 zurück. Und da steht, als die 72 Jünger zurückgekehrt waren, berichteten sie voller Freude, Herr, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Also für mich eine krass bewegende Stelle jedes Mal, wenn ich sie lese. Und das galt nicht nur für die, es waren ja nicht mal nur die ersten 12 Jünger, es waren ja schon 72 an der Stelle, die Jesus ausgeschickt hat. Das gilt auch in der Apostelgeschichte. Gut, da könnt ihr jetzt gleich wieder dazu sagen, das ist doch Petrus und Paulus, die du da raufgegriffen hast. Ja, stimmt. Ein kleines Stück aus Apostelgeschichte 3 und die hatten keine konkreten Worte, die sie sagen sollten. Und trotzdem hat Gott gehandelt. Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und gehe. In demselben Augenblick konnte der Mann Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf und konnte sicher stehen, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. Oder eben Paulus, Apostelgeschichte 14, auch da ein Gelähmter. Laut rief er zu ihm, steh auf, stell dich auf deine Füße. Da sprang der Mann auf und konnte gehen. Und in der Apostelgeschichte gäbe es noch ein paar mehr Beispiele, an denen deutlich wird, es ist Gott, der handelt, wenn Menschen den Mut haben, Dinge in seinem Namen auszusprechen. Und ich will da noch mal ganz festhalten, wir können es nicht produzieren. Ich kann es nicht machen. Wenn ich für jemanden bete oder sowas ausspreche in Gottes Namen, dann stehe ich hilflos da. Weil es liegt nicht an mir, ob dann was passieren wird. Wenn Gott nicht handeln, dann wird aus diesem Wasser nie Wein. Oder irgendwas anderes. Dann kann ich das Wasser verschwinden lassen, indem ich es trinke. Das ist das Einzige, was ich hinkriege. Aber wenn Gott handelt, dann kann aus nichts viel entstehen. Und dann liegt es an uns, immer wieder auch gehorsam zu sein. Das ist das, was ich als drittes Prinzip in diesem Text stecke. Die 72 Jünger sind hingegangen und haben sich getraut, im Namen Jesu die Hände aufzulegen und für Menschen zu beten, in der Erwartung, dass Gott handelt. Petrus ist zum Tempel gegangen und hat ernüchternd festgestellt, dass das Portemonnaie recht leer ist und er dem Bettler nichts geben konnte. Hat gesagt, ich gebe dir das, was ich geben kann, Gottes Handeln. Nicht, weil es für mich verfügbar ist, aber weil ich weiß, dass Gott handeln wird. Und ganz ähnlich Paulus. Jetzt ist das Spannende, was machen wir draus? Ja, ich weiß, mir geht es ganz genauso wie euch. Ich hätte auch am liebsten, so wie Hesekiel, die Worte in den Mund gelegt, dass ich weiß, okay, jetzt kann ich nicht anders, die muss ich nur aussprechen. Das ist den 72 Jüngern nicht passiert, das ist Petrus nicht passiert und Paulus nicht passiert. Und trotzdem hatten sie in diesen Momenten irgendwie einen Impuls, einen Gedanken, einen Eindruck, keine Ahnung was, es steht leider nicht in der Bibel. Sie hatten was, dass sie wussten, jetzt soll ich Worte aussprechen und Gott wird handeln. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich zitter, wenn ich dran denke, dass ich das auch tun darf. Soll, nicht nur darf, dass ich das erwarten will. Weil es nicht mehr in meiner Macht liegt, weil Gott handeln muss. Tun wir, was Gott sagt, nicht mehr, weil mehr können wir nicht. Ich kann nicht euch, weiß ich, was alles versprechen und Gott wird es schon machen. Also ich kann das versuchen, ihr werdet ziemlich schnell feststellen, dass ich dann ein falscher Prophet bin. Aber auch nicht weniger. Und ich glaube, das ist eher unser Knackpunkt wie mehr, das weniger. Dass wir oft denken, nee, ich spreche es lieber nicht aus, weil ich kann es ja nicht. Darf ich das wirklich? Bin ich gut genug? Ich will nochmal zu Punkt 2 zurückkehren. War Hesekiel genug? Gut genug? Steht das irgendwo? Ich habe keine Ahnung. Waren die 72 Jünger gut genug? Gut, Paulus und Petrus, die waren sicher gut genug, denken wir. Ist aber unser Denken. Also ich möchte echt Mut machen, traust du dich nicht mehr, aber auch nicht weniger auszusprechen, wie das, was Gott dir ins Herz, in den Verstand gibt, dass du an andere Menschen weitergeben sollst. Und nein, es geht nicht um große Visionen, Eindrücke oder irgendwas, aber oft ist es ein Impuls, wo ich mich dabei erwische zu sagen, lieber nicht laut, ich bete leise. Ich glaube, es wäre gut, es immer wieder laut auszusprechen, wenn Gott uns so einen Impuls mitgibt. Vielleicht mache ich mich mal zum Affen. Aber wenn man das jetzt wieder ganz nüchtern betrachtet, dann kann man ja abwägen. Also, was habe ich zu gewinnen und was habe ich zu verlieren? Die Chance, wenn ich es ausspreche, ist 50-50, das, was passiert, oder? Gebt ihr mir recht? Mathematisch, statistisch gesehen, halbe-halbe. Also 50% habe ich gewonnen oder 50% habe ich verloren, je nachdem, ob du Optimist oder Pessimist bist. Ist die gleiche Menge. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, wenn ich nichts ausspreche? Null. Null. Das ist, also da bin ich mir sicher, deutlich geringer, obwohl ich nie Mathe studiert habe. Also das ist das, was ich mir immer wieder vor Augen male und trotzdem die Hälfte der Male traue ich mich nicht, gebe ich zu. Aber ich möchte euch da wirklich herausfordern und ermutigen, es liegt nicht in unserer Hand, aber nicht das zu tun, was Gott uns aufs Herz legt, nicht das auszusprechen, was er uns in den Verstand tut, beraubt Gott der Chance. Nein, beraubt nicht Gott, Gott findet auch noch einen anderen Weg, wenn er unbedingt will. Aber er will dich und mich benutzen. Und wir wollen es doch auch. Wir wollen doch auch Dinge mit Gott erleben. Dann müssen wir ihm auch die Chance dazu geben. So viel vielleicht als kleiner Gedanke. Hesekiel sollte Schöpferworte aussprechen. Was traust du Gott dazu? Was trauen wir ihm zu? Wie ist das bei dir im persönlichen Leben? Und vielleicht gab es schon die Zeit, wo du sagst, ja, da habe ich das und jetzt bin ich zu bequem geworden. Ich glaube, das ist immer wieder die Gefahr in unserem Leben, dass wir dann bequem werden und lieber einmal weniger was aussprechen. In unserer Sturm- und Drangphase haben wir Gott irgendwie dann doch mehr zugetraut. Ich mache euch Mut, kommt zurück zu dieser Sturm- und Drangphase. Ja, und vielleicht stehen wir manchmal blöd da. Ja, dann haben wir, was haben wir verloren? Ein bisschen von unserem Ruf. Ist okay. Ich glaube, damit müssen wir leben lernen. Es gibt Schlimmeres. Trau ihm viel zu, was er will. Was er will, nicht was du willst. Er ist der Allmächtige und durch sein Wort ist aus nichts diese Welt und alles Leben entstanden. Und durch ein Wort ist aus dem bisschen hier auf einmal Pflanzen und viel mehr entstanden. Und wir erleben es gerade, es regnet, ja, also wir hätten gerade lieber Sonnenschein, ich weiß, aber die Natur freut sich gerade. Du kannst ja zuschauen, wie die Grashalme raushüpfen aus dem Boden und noch vieles andere. Ja, weil gerade das zusammenkommt, was Gott durch wenige Worte zusammenkommen lassen hat am Anfang der Erde. Weil er aus nichts, aus Knochen wieder Leben werden lassen kann. Ja, eines will ich am Ende noch zu diesem Text sagen. Er ist in Erfüllung gegangen, ja, und es hat trotzdem einige Jahrzehnte gedauert, weil Gottes Zeitdimension, Gottes Zeitrechnung oft anders ist wie deine und meine. Ich wünschte mir auch Erweckung gestern. Also morgen geht auch noch, aber in 50 Jahren ist für mich weit weg. Gott denkt oft in anderen Horizonten, aber lasst uns diese Erwartung und diesen Gott im Kopf haben, der auch heute es draußen, nein, drinnen so wachsen lassen kann, wie jetzt gerade im Moment draußen. Das ist doch ein cooles Bild, das müsst ihr heute Nachmittag dauernd dran denken. Der kann das auch drinnen genauso und wir brauchen das, dass er das macht. Also drei Gedanken oder drei Prinzipien aus diesem Text. Gott schafft echtes Leben, also wirklich echtes Leben. Es ist keine Spielerei, es ist nichts Halbherziges, sondern er kann was Totes lebendig werden lassen. Vor allem an den Punkten, wo du schon aufgegeben hast. Egal, ob es bei dir drinnen ist oder bei einem anderen Menschen. Trau Gott zu, dass es kann, weil er kann es. Ob du es ihm zutraust, musst du entscheiden. Er kann es. Weil Gott es will, passiert was. Und das ist das Privileg. Jesus ist auf diese Welt gekommen, weil Gott es wollte. Weil er dich über alles liebt, weil er mich über alles liebt. Weil Gott handeln will, geschieht etwas. Nicht, weil ich es will, sondern weil Gott es will. Aber wir wissen, Gott will. Und drittens, tu, was Gott sagt. Und das ist der herausforderndste Punkt heute. Das gebe ich absolut zu. Tu, was Gott sagt. Und das ist schon schwierig, weil was sagt jetzt Gott und was denke ich? Langes Thema, ich predige nicht nochmal, keine Angst. Einmal reicht. Aber ich möchte dir wirklich Mut machen. Trau dir zu, Dinge auszusprechen, die Gott dir aufs Herz legt. Wirklich laut auszusprechen. Vielleicht erst in deiner Kammer allein und dann auch, wenn du jemand gegenüber sitzt. Weil wenn ich in die Bibel blicke, erlebe ich immer wieder, wie Gott das, was mein Mund ausspricht, nicht weil ich gut bin oder weil ein Petrus, ein Paulus oder irgendjemand gut ist, aber wie es immer wieder nutzt, um aus dem Nichts etwas zu schaffen. Gott segne dich dabei, was für ein Gott, den wir haben. Amen.